Moin Nordschleswig, willkommen zum Podcast aus dem deutsch-dänischen Grenzland, mitten aus der deutschen Minderheit in Nordschleswig. Heute mit mir am Mikrofon. Mein Name ist Sarah Eskilsen. Früher war die Welt irgendwie anders. Daran musste ich denken, als ich mich für unser erstes Thema vorbereitet habe. Online- und Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Ich habe mein erstes Handy zum Beispiel erst mit 18 gekriegt, zum 18. Geburtstag damals. Von uns war 1999 niemand online unterwegs, höchstens auf Inlines. Mittlerweile haben fast alle Kinder und Jugendlichen ein eigenes Handy, da muss niemand mehr bis zum 18. Geburtstag warten. Die digitale Welt, die ist längst Teil unseres Alltags und das bringt Herausforderungen mit sich und manchmal auch Probleme.
Dass es so schnell gehen kann zwischen, ich möchte eigentlich nur witzige Fußballvideos sehen, bis hin zu einer Person, die da im Sofa sitzt und sich vor laufender Kamera erschießt. Das sind ganz furchtbare Bilder, die da bei den Kindern ankommen.
Wie man damit umgeht, darüber habe ich mit Social-Media-Mitarbeiterin Lene Neumann-Jepsen geredet. Ein weiteres Thema heute mit unserem Kopenhagener Korrespondenten Walter Tunowski spreche ich darüber, was es uns hier in Nordschleswig eigentlich angeht, wenn die dänische Marine im Roten Meer nicht ordentlich funktioniert. Und die Menschen in Dänemark bewegen sich zu wenig. Richtig oder falsch? Das klären Hanna und Helge in ihrem satirischen Wochenbeitrag. Viel Spaß mit Moin Nordschleswig! Knapp 30.000 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren leben hier im Landesteil Nordschleswig. Viele von ihnen besuchen eine der 13 deutschen Schulen hier oder das deutsche Gymnasium in Appenrade. Die meisten von ihnen haben eines gemeinsam. Sie haben ein Handy und somit Zugang zum Internet. Aber auch Zugang zu Welten, die verstörend sein können. Live-Übertragungen machen vor den Kindern und Jugendzimmern keinen Halt mehr. Selbstmorde vor laufender Kamera beispielsweise oder Granaten, die mitten im Kinderzimmer explodieren. Was können Eltern tun, um Kinder und Jugendliche davor zu schützen? Das verrät uns jetzt unsere Social-Media-Expertin Lene Neumann-Jepsen. Wie schützen denn Eltern ihre Kinder vor dieser neuen Wirklichkeit, Lene?
Ja, das ist in der Tat eine ganz schwierige Situation, in der die Eltern von heute, wenn man sie so nennen soll, stehen, weil die technischen und digitalen Fortschritte ja aus dem Kinderzimmer und aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken sind. Natürlich gibt es Möglichkeiten mit Begrenzungen an den Geräten. Es gibt Apps, die nur Kindercontent zulassen, oder es gibt Alterseinschränkungen, wenn man die richtig einstellt, dass die App dann anders reagiert bzw. sich anders aufführt. Aber grundlegend ist es hier eher eine Sache des Verhaltens, also auch der Regeln zu Hause, aber auch das, wie geht man damit um und dass man den Kindern auch einen kritischen Umgang damit beibringt.
Kannst du mal ein paar Beispiele geben? Was hast du in Sachen Social Media in deinem privaten Umfeld und in deinem Freundeskreis so mitgekriegt?
Also ein Beispiel von schwierigem Inhalt, der zum Beispiel bei Teenagern gerade kursiert, ist ja Bilder aus dem Krieg im Gazastreifen, aber auch aus Ukraine. Wie da andere Kinder im gleichen Alter ja live dokumentieren, wie die Bomben ins Wohnzimmer eingeschlagen haben, wie sie alle weglaufen vor Tankern und Panzern und Soldaten. Und dass das ja real ist.
Ja, krass, da kommt der Krieg dann wirklich direkt ins Kinderzimmer rein.
Genau, und das sind auch so Erlebnisse, die unwahrscheinlich wichtig sind, dass wir mit unseren Kindern drüber reden. Was habt ihr gesehen? Stellt euch vor, wie das ist. Also wenn da ein Teenager angelaufen kommt, so habe ich es mal bei Freunden erlebt, angelaufen kommt, oh, ich habe hier gesehen, wie das Wohnzimmer war ja total zerstört und er hat das so gezeigt und von seinem Zimmer war nur noch die Hälfte da und so. Und dann habe ich so gefragt, und was denkst du darüber? Wie fühlst du das? Ja, sieht ja voll heftig aus. Und ich so, ja, stell dir vor, das ist dein Zimmer. Das ist real, das ist kein Hollywood-Film, das ist keine künstliche Intelligenz oder sowas.
Keine gute Unterhaltung überhaupt.
Das ist überhaupt nicht Entertainment, das hier. Das ist total real, das ist deren Schicksal. Die sorgen sich nicht darüber, also die streiten sich nicht mit ihren Eltern darüber, wie viele Stunden sie heute Abend gamen dürfen am Computer, sondern die sind froh, dass sie noch eine Mama und Papa haben zum Umarmen und überhaupt was zu essen. Also diese Realität, die dann auch klar wird, was sie da eigentlich sehen.
Ist den Eltern das Problem bewusst, dass die Kinder über ein, zwei Klicks an die krassesten Sachen rankommen können? Oder denken die meisten, ach, das ist schon nicht so schlimm?
Ich glaube, viel hat damit auch mit Unwissenheit zu tun. Das wurde jetzt auch in dieser DR-Dokumentar sehr deutlich, dass viele Eltern sich nicht im Klaren sind, wie schnell sie zwischen einem, ich nenne es jetzt mal, witzigen Katzenvideo und einem Kind sitzt, das sich selber auf die Arme aufritzt und sich selbst schadet. dass da sind 3 Sekunden dazwischen. 2 Videos oder 3. Ich persönlich und Menschen, die sich auch professionell mit diesen Algorithmen beschäftigen, sind nicht überrascht. Bin auch erschrocken über die Dokumentation, aber leider nicht überrascht, dass es so schnell gehen kann zwischen ich möchte eigentlich nur witzige Fußballvideos sehen bis hin zu einer Person, die da im Sofa sitzt und sich vor laufender Kamera erschießt. Das sind ganz furchtbare Bilder, die da bei den Kindern ankommen. Aber dadurch, dass Algorithmen so gebaut sind, wie sie gebaut sind, also sprich, dass sie dir immer mehr zeigen von dem du Interesse gezeigt hast. Und ein 10-jähriges, 12-jähriges Kind kann nicht weggucken. Also wird so erschrocken und wird so fasziniert, in Anführungsstrichen, von dem, was es sieht, dass es dieses kritische Denken dahinter gar nicht hat und sagt, sowas will ich nicht sehen, ich will da weg. Und dann merkt der Algorithmus, ach, die sind an diesem interessiert und dann gibt es davon mehr und immer mehr und immer mehr.
Gibt es denn nicht übergreifend, app-übergreifende Programme, mit denen man die Handys so altersgerecht einstellen kann, dass die also wirklich nur die Inhalte gezeigt und abgespielt kriegen, die sie sehen dürfen?
Also es gibt Möglichkeiten, die sind natürlich unterschiedlich, je nachdem, welches Gerät man benutzt, ob ein Android oder ein iPhone. Bei iOS heißt das zum Beispiel Screen Time. Hier haben die Eltern die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen, dass das Gerät ein gewisses Alter, also den User ein Alter anpasst. Hier können sie zeitliche Begrenzungen einstellen für welche Apps, also nur 1 Stunde YouTube am Tag oder ähnliches. Und auch Begrenzungen, je nach dem Alter dann für den App Store, welche Apps runtergeladen werden können. Aber die sind halt auch einfach zu umgehen. Also da kann man ja einfach ein anderes Alter einstellen, als das Kind jetzt tatsächlich ist. Man kann auch bei Facebook zum Beispiel ist die Begrenzung ja 13 Jahre. Viele Eltern helfen da aber ihren Kindern dann ein Konto anzulegen, was ein anderes Alter hat, als eigentlich die Kinder haben. Und das Gleiche gilt auch bei YouTube. Hier kann man auch zum Beispiel Einstellungen vornehmen, die das Alter des Kindes angibt. Und dann baut es auf dem Rating, also die Angabe des Alters, die YouTube-Videos haben. Und die sind, lass es mich sporadisch gut nennen. Also das ist nicht grundlegend. Der Filter fängt nicht alles und bekommt nicht alles rechtzeitig markiert, dass es jetzt zum Beispiel nur für über 18-Jährige, dieser Inhalt nur für über 18-Jährige relevant ist. Und dadurch flutscht immer wieder was durch, was dann trotzdem bei den Kindern ankommt. Deswegen ist es hier auch einfach so wichtig, dass die Eltern sich damit hineinversetzen und sich damit beschäftigen, was sehen meine Kinder, was erlauben wir auf den Handys für unsere Kinder oder was erlauben wir, dass sie sehen, auch wie lange. Und auch im Nachhinein dann sehen, habt ihr was gesehen, was nicht relevant ist. Eine geräteübergreifende, also app-übergreifende Lösung wird auch zum Beispiel aus dem Hause Meta und auch von TikTok gefordert, dass man eine Altersverifizierung einführt, die auch wirklich richtig ist. Also wo es nicht einfach geht, ich suche mir jetzt ein Geburtsjahr aus, sondern wo verifiziert wird, wie alt ist das Kind anhand von ID. In Dänemark könnte das zum Beispiel MIDI-Day sein. In anderen Ländern müsste man dann zum Beispiel den Pass hochladen oder ähnliches. Das ist so die Antwort von den großen Tech-Giganten, wie man diesem Problem entgegenwirken könnte, dass das Alter auch tatsächlich mit dem Inhalt stimmt. Es baut aber wiederum genau auf die Notwendigkeit, dass auch der Inhalt dann richtig klassifiziert worden ist von entweder KI oder von Menschen bei Meta, wenn man einen Content anmerkt und sagt, hey, das steht hier als für alle zugänglich, aber das ist tatsächlich Mord und Totschlag. Deswegen ist es nötig, dass diese Prozesse bei den großen Tech-Giganten auch funktionieren, den Inhalt richtig zu bewerten, um die Kinder auch davor zu schützen.
Das eine ist der Schutz, dass die Kinder an diesen Content gar nicht rankommen, aber das andere ist, dass man mit den Kindern das Gespräch sucht und sie darauf aufmerksam macht. Hast du da Tipps für diese Gespräche? Wie sucht man das Gespräch mit den Kindern über solche Sachen?
Was wichtig ist, ist, dass die Eltern oder andere Bezugspersonen zu diesen Kindern sich hineinversetzen in das, was sie erleben. Dass sie wissen, womit sich die Kinder beschäftigen. Also dass man zum Beispiel weiß, was ist TikTok? Wie funktioniert TikTok? Und dadurch kann man auch besser das Gespräch suchen, um zu hören, was hast du heute erlebt? Was hast du gesehen? Gibt es etwas, über das du sprechen musst? Und Interesse zeigen, ohne zu beurteilen, ohne zu verurteilen. Kinder haben ja auch also über die sozialen Medien einen Zugang zu ihrem Freundeskreis oder zur Welt, in Anführungsstrichen. Das ist ihr Tor zur Welt. Eine Besorgnis, dass es dann einfach weggeschnitten wird und entfernt wird aus ihrem Leben. Und deswegen möchten sie es nicht erzählen. Und wenn man da als Eltern es schafft, einen unvoreingenommenen Zugang zu den Kindern zu treffen und Gespräche zu führen, offen und ohne zu beurteilen und ohne zu drohen, ja, aber dann nehmen wir dir dein Handy weg oder dann löschen wir aber deine TikTok-App, dann denke ich, hat man größere Chancen, daran zu kommen und ein offenes Gespräch führen zu können.
Wenn jetzt jemand sagt, so, ich möchte heute Abend da mal erste Schritte einleiten, dass ich da einen besseren Überblick habe und mein Kind vielleicht besser schützen kann, was kann man konkret machen?
Also ich kann jedem nur empfehlen, sich selbst mit diesen Apps vertraut zu machen und das mal probieren, mal einen TikTok runterzuladen. Ich möchte eigentlich nicht empfehlen, dass man TikTok runterlädt, aus vielen datenschutzrechtlichen und auch ethischen Gründen. Aber wenn das die Welt ist, in der die Kinder sind, zu Übungszwecken kann das eine gute Idee sein, da einmal reinzugucken und zu schauen, was passiert da eigentlich, was interessiert mein Kind. Man muss sich halt ganz deutlich bewusst sein, und das gilt allen sozialen Medien, das gilt YouTube, wie sie nicht alle heißen, Pinterest, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Deine Timeline ist nicht die gleiche wie meine Timeline. Also der merkt ganz schnell, wer ich bin, welche Bevorzugungen, Vorlieben ich habe. Das wird gemessen an allen möglichen Sachen. Also nicht nur, ob du da einen Kommentar drunter schreibst, sondern auch einfach, wie lange deine Augen auf diesem einen Post sind. Das wird gemessen und notiert in Metas kleinen schwarzen Buch über dich. Und deswegen wird deine Timeline nicht die gleiche sein wie die deines Kindes, aber red mit deinem Kind, welche Wörter suchen sie, was haben sie zuletzt gesehen, vielleicht wollen sie dir das tollste Video zeigen, das sie heute gesehen haben, und schon bist du in der Welt näher dran. Dass es ein langer Prozess ist und dass es schwierig ist, steht außer Frage.
Vielen Dank, Lene, da waren gute Tipps und Gedanken dabei, und dann können wir hier an der Stelle nur dazu ermutigen, das Gespräch zu suchen und auf das Problem aufmerksam zu blicken.
Ja, sehr gerne, Sarah. Das ist ein unheimlich wichtiges Thema.
Das Rote Meer ist ja erstmal ziemlich weit weg von der Appenrader Förde, die ich sehe, wenn ich hier aus dem Medienhaus aus dem Fenster gucke. Rund 4500 Kilometer, um genau zu sein. Würde ich hier jetzt aus dem Studio raus und losgehen, ich wäre rund 1000 Stunden unterwegs, bis ich am Ende der Halbinsel Sinai ankommen würde. Weit weg von uns, könnte man also meinen. Ich frage jetzt unseren Kopenhagener Korrespondenten, warum ein gefährlicher Einsatz der dänischen Marine auf dem Roten Meer direkte Bedeutung für uns und für das gesamte dänische Verteidigungssystem hat. Walter, der dänische Verteidigungsminister, der hat jüngst den obersten Chef der Streitkräfte gefeuert. Es ging um ein zentrales Luftabwehrsystem, um die Houthi-Bewegung im Jemen und um eine Fregatte im Roten Meer. Warum ist das ein Thema, das deiner Meinung nach auch für die Menschen hier in Nordschleswig relevant ist?
Weil es eben nur vordergründig um die Fregatte im Roten Meer gegangen ist. In Wirklichkeit geht es darum, dass der Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen das Vertrauen in seinen Verteidigungschef verloren hat, und das zu einem ganz kritischen Zeitpunkt. Wir können eben mal reinhören, was er sagte, als er ihn feuerte.
Så har jeg også meddelt forligskredsen, at jeg ikke længere har tillid til forsvarschefen. Flemming Lenfer er derfor blevet fritaget for tjeneste.
Also er hat eben das Vertrauen verloren, und wenn ich vorhin sagte kritischer Zeitpunkt, dann geht es darum, dass 200 Milliarden Kronen Steuergelder in die Verteidigung investiert werden sollen. Das sind ja deine und meine Gelder letztendlich. Und wenn man da nicht Vertrauen haben kann, dass die Verteidigung dann ordentlich mit diesem Geld umgeht, ist das natürlich schon ziemlich besorgniserregend.
Was war denn da los auf der Fregatte? Wo lag das Problem?
Das Problem lag daran, dass sie einfach nicht zurückschießen konnten, als sie angegriffen wurden. Oder jedenfalls nur ein Teil der Munition funktionierte. Ein anderer Teil explodierte direkt vor der Nase von dem Militärpersonal. Und damit waren die in höchster Gefahr. Also es ist nochmal gut ausgegangen, aber das hätte ganz, ganz böse ausgehen können. Und auch alleine deshalb geht es uns natürlich an. Denn ich meine, das hätten ja Verwandte, Bekannte, Freunde von uns sein können, die auf diesem Schiff Personal sind.
Das heißt, da wurde ein Schiff der dänischen Marine rausgeschickt, ohne dass die Kanonen an Bord funktioniert haben. Und der Skandal daran war, dass das vorab bekannt war und dieses Schiff trotzdem losgeschickt wurde.
Es war jedenfalls bekannt, dass es Probleme gab und dass genau das hier passieren konnte. Und man hat dann auch im Nachhinein den Verteidigungsminister nicht über die Probleme orientiert, sondern über die Mission gesagt, alles paletti, ist alles bestens gelaufen.
Aber wer kommt denn auf die Idee, ein Schiff loszuschicken, das nicht gut ausgerüstet ist, das Probleme hat?
Das muss jetzt eben erstmal untersucht werden, und das ist eben auch ein Teil des Problems bei der ganzen Sache, dass die Verantwortung sich so ein bisschen verflüchtigt und genau das auch dazu beiträgt, dass jetzt das Vertrauen in die Streitkräfte verloren gegangen ist. Das ist jetzt natürlich ziemlich kritisch, Denn wir kennen alle die weltpolitische Lage. Wir wissen, dass eben diese 200 Milliarden investiert werden sollen. Und wenn man da nicht genau weiß, wer was tut und ob der Laden überhaupt in Ordnung ist, dann ist das ja ein echtes Problem.
Aber wie kann es denn sein, dass ein Verteidigungsminister nichts von solchen Vorgängen und Problemen weiß?
Das ist eben die Sache, dass es da zwischen den Militärs und dem Ministerium, also den Beamtinnen und Beamten im Ministerium, so einen langjährigen Konflikt gibt. Man traut sich gegenseitig nicht so richtig und deshalb gibt man anscheinend nicht alle Informationen von Seiten der Militärs an die Verwaltung weiter und deshalb ist der Verteidigungsminister nicht orientiert und er ist bei weitem nicht der Erste. Also Verteidigungsminister vor ihm haben genau das gleiche Problem immer wieder gehabt, dass da die Informationen einfach nicht richtig ankommen. Und das ist eben auch der Grund, weshalb er das Vertrauen nicht nur in den Verteidigungschef, den er jetzt gefeuert hat, verloren hat, sondern auch insgesamt das Vertrauen in die Leitung der Landesverteidigung ziemlich beschädigt ist.
Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Gibt es noch weitere Schiffe der dänischen Marine, die gerade im Kampfeinsatz im Roten Meer sind? Und wie sind die ausgestattet?
Na, es gibt eben keine mehr. Die Fregatte, um die es hier ging, die ist in der vergangenen Woche in Korsør wieder angekommen, vorzeitig in Korsør angekommen, weil die einfach nicht mehr genug an Munition an Bord hatten. Und es sind keine anderen, die jetzt die dänischen Schiffe schützen könnten im Roten Meer momentan.
Ja, und dass die Houthi-Bewegung Schiffe auf dem Roten Meer attackiert und unter Beschuss nimmt, das ist zwar weit weg hier von Nordschleswig, aber wenn die Handelsroute durch das Rote Meer dadurch zum Erliegen käme, dann wirkt sich das ja irgendwann auch auf die Verbraucherpreise und die Versorgung hier aus, oder? Also wenn die Containerschiffe stattdessen einmal rund um Afrika gurken müssen, da geht ja einiges an Brennstoff und auch an Zeit drauf.
Ja, ganz klar ist das natürlich auch ein Aspekt, der uns betreffen kann, wenn wir da nicht mehr durchfahren können, ist das ein Problem und es ist natürlich auch ein Problem für die große dänische Reederei Maersk, um die es ja da letztlich auch geht und da ist ja auch wieder dänisches Personal an Bord, das ist eine dänische Reederei, die dann da plötzlich nicht mehr durchfahren kann.
Und wie geht es weiter? Was macht der dänische Verteidigungsminister jetzt, um da irgendwie die Kontrolle über seinen Laden zurückzugewinnen?
Ja, jetzt muss er sich natürlich mit dem neuen Chef zusammensetzen und die müssen irgendwie Vertrauen wieder aufbauen. Aber er wird dann auch wahrscheinlich weitere Kündigungen vornehmen müssen, denn wenn innerhalb bei den Militärs jemand ihn sabotiert, damit kann er natürlich nicht leben.
Ja, vielen Dank, Walter, für die Einblicke hinter die Kulissen der dänischen Marine und des dänischen Verteidigungsministeriums. Wir bleiben dran an der Sache und das wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass du uns in dieser Angelegenheit aus Kopenhagen auf dem Laufenden hältst.
Ja, danke auch.
Immer schön in Bewegung bleiben, das fällt den Menschen in Dänemark gar nicht mal so leicht. Zu diesem Thema stellt Hanna Helge jetzt ein paar Fragen in der Rubrik Richtig oder Falsch.
Helge!
Hanna!
Herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub und gleich geht's in unser Quiz.
Warum?
Ich sagte oh.
Achso, ich habe verstanden warum.
Warum?
Warum? Es geht dich überhaupt nichts an. Wir spielen heute Richtig oder Falsch.
Okay.
Ich habe drei Aussagen mitgebracht und muss sagen, ob die richtig oder falsch sind, jeweils. Es geht um das Thema, dass sich Dänen und Däninnen zu wenig bewegen.
Ah, der Däne an sich bewegt sich zu wenig.
Nur der, die Däninnen an sich jetzt.
Ja, die nicht, nein.
Die nicht, nein. Es geht los.
Tada!
Knapp 1 Million Menschen bewegen sich weniger als eine halbe Stunde pro Woche mit moderater bis hoher Intensität. Das entspricht im Durchschnitt nur etwas mehr als 4 Minuten pro Tag.
Na, das ist garantiert richtig.
Warum?
Weil das so ist.
Weil? So, genau. Ja, du hast recht.
Ja!
Alter, was war das denn für eine fiese Lache?
Larry Hagman, damals noch in Dallas, habe ich geübt, vorm Spiegel. Ja, das ist ziemlich wenig, muss ich sagen.
Es ist ziemlich wenig.
Es ist sehr wenig.
Ich frage mich wirklich, wie man das schafft.
Durch Autofahren? Früher war es ja mal einmal zum Zigarettenautomaten und zurück, aber das ist ja wahrscheinlich nicht mehr so.
Man müsste einfach mehr rauchen, dann könnte man das Problem lösen.
So gesehen.
Die nächste Aussage. Bereits durch das Gehen von 2300 Schritten pro Tag werden gesundheitsfördernde Effekte erzielt, die das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben reduzieren.
2300 Schritte?
Ja.
Nee, das ist falsch. Ich glaube, das ist zu wenig. Also das ist ja einmal Treppe rauf, Treppe runter. Na, kommt auf die Treppe drauf an, aber dann ist es ja schon irgendwie, also eine Kirchentreppe rauf oder runter.
Ja, okay.
Nicht? Also
so ein Turm.
So ein Turm, ja, ja, okay. Und ziemlich hoher. Ich glaube, das muss ein bisschen mehr sein. Das ist falsch.
Falsch. Das ist
richtig.
Also, es ist richtig.
Ja, es ist richtig falsch. Nee, es ist falsch.
Das ist, also, das, was ich vorgelesen habe, ist richtig.
Oh, daneben.
Ja. Also man muss gar nicht
zu viel machen.
Viel gehen. Und jeder Schritt, den man dann noch geht, der
Extraschritt.
Jeder Extraschritt macht einen noch viel gesünder. Es sei denn, man geht zum Zigarettenautomaten und raucht die Packung, die man gekauft hat, auf dem Weg nach Hause.
Oder zum Kiosk.
Kiosk.
Den gibt es hier aber gar nicht. Ne?
Nur hier nicht. Kiosk,
ne? Zur Tanke.
Dritter Punkt.
Mhm.
Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, dass Erwachsene pro Woche mindestens 50 Minuten sich bewegen sollen mit moderater bis intensiver körperlicher Aktivität.
Tja, kommt drauf an, was meinen die denn mit intensiv?
Vielleicht muss man zum Zigaretten kaufen, joggen dann.
Ja. Und noch ein paar Dosen Bier mitnehmen.
Fürs Gewicht auf dem Rückweg.
Ja, ja, genau.
Ja.
Leistung muss sich wieder lohnen. Ja, 50 Minuten. Ja, ich glaube, das empfehlen die. Ja, diese Aussage ist korrekt.
Falsch.
Oh.
Sie empfehlen 150 Minuten pro Woche. Also 100 Minuten mehr.
Diese Streber.
Ja, und dieser ganze Stress, den man dann hat, wenn man sich so viel bewegen muss.
Ja, dann fehlt ja die Zeit zum Fernsehgucken.
Wie oft gehst du heute zum Kiosk und zurück? Oder zum Bier kaufen und zurück?
Gar nicht.
Das heißt, du integrierst dich in die dänische Gesellschaft, weil sich ja sehr viele nicht bewegen und du gehörst dazu. Das ist fantastisch, Helge. Vielen Dank für heute.
Das kann ich hier so nicht stehen lassen. Ich bewege mich.
Dann bewegst du dich jetzt bestimmt mit Überschallgeschwindigkeit zurück zu deinem Schreibtisch.
Auf jeden Fall.
Schreibst einen herrlichen Artikel.
Heute korrigiere ich andere Leute Artikel.
Du kannst währenddessen den Gang auf und ab gehen.
Ja, das muss ich auch. Ich muss mal zum Kopierer, wieder zurück, zum Kopierer, wieder zurück, wieder zurück. Das sind mindestens 2300 Schritte.
Streber.
Ja.
Alles klar. Dann gut Lauf.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, nicht nur in der Boxerwelt gilt, wer in Bewegung ist, kriegt weniger Schläge ab. Das war unser Schlagabtausch für heute. Schlag du doch auch mal, und zwar was vor. Hast du Themenvorschläge, Ideen oder sonst irgendwas, was du uns mitteilen willst, dann schreib uns unter moin@nordschleswiger.dk. Und mit Blick zurück ins digitale Steinzeitalter meiner Jugend kann ich abschließend feststellen, die Zeiten ändern sich, dich und mich, und das werden sie auch weiterhin tun. Wer weiß schon, worüber wir in 20 Jahren sprechen und ob wir dann überhaupt noch irgendwelche Endgeräte in den Händen halten. Voraussehen können wir die Zukunft ja nun nicht. Aber nicht unwesentlich, wir können sie mitgestalten. Und die nächsten 20 Jahre, die beginnen genau heute. Das war Moin Nordschleswig für diese Woche. Für Redaktion, Schnitt und Moderation stand Sarah Eskilsen. Beiträge und Gesprächsinhalte kamen von Lene Neumann-Jepsen, Walter Tonowski, Hanna Dobiaschowski und Helge Möller. Die Musik ist von Robert Hausburg. Moin Nordschleswig!